HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, einen schönen Sonntag Ihnen. Monatelang ist es erwartet worden, das inzwischen zweite Gutachten zu den Fällen von sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln. Am Donnerstag wurde es der Öffentlichkeit präsentiert. Wie das nun einzuschätzen ist, im Blick auf die nötige Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, das ist ein Thema dieser Sendung. Außerdem das Gespräch suchen und auch Grenzen setzen. Eine Handreichung der evangelischen Kirchen in Hessen zum Umgang mit Verschwörungsideologien. Kniend auf den Straßen gegen die Militärs. Die Rolle der Religion im Widerstand in Myanmar. Rom nicht die Deutungshoheit überlassen. Reaktion auf das Nein des Vatikan zur Segnung von homosexuellen Paaren. Und Zeit der Ernte in ökumenischer Sensibilität. Beim digitalen ökumenischen Kirchentag in Frankfurt soll mehr ökumenisches Miteinander auch beim Abendmahl erprobt werden. Am Donnerstag war es endlich soweit. Nach monatelangem Streit ist ein Gutachten über den Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln vorgestellt worden. Der Strafrechtler Björn Gerke hat im Auftrag des Bistums 254 Verdachtsfälle zwischen 1975 und 2018 untersucht. Es gibt darin Hinweise auf 314 Betroffene von sexuellen Übergriffen und 202 Täter, zumeist Kleriker. Das Gutachten sieht zahlreiche Pflichtverletzungen im Bistum. Schwer beschuldigt wird der frühere Kölner Erzbischof Kardinal Meißner sowie weitere leitende Geistliche. Dem jetzigen Erzbischof Kardinal Wölki werden dagegen keine Vergehen vorgeworfen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung wurden der Kölner Weihbischof Schwaderlapp sowie Offizial Assenmacher von ihren Aufgaben entbunden. Am Freitag wurde auch der Kölner Weihbischof Puff von seinen Aufgaben freigestellt. Und schließlich der Hamburger Erzbischof Heese, der früher Personalchef in Köln war, erklärte wegen Pflichtverstößen seinen Amtsverzicht. Was bedeutet das Gutachten für die Aufarbeitung des Missbrauchs in der katholischen Kirche? Eine Einordnung von Florian Breitmeier.
Das Gutachten deckt auf, wie in den vergangenen Jahrzehnten im Erzbistum Köln bei Verdachts- und Missbrauchsfällen vertuscht, verdrängt und vergessen wurde. Der Imageschutz der Kirche und der Schutz von Klerikern und deren Verbleib im kirchlichen System hatten häufig Vorrang vor dem Kinder- und Opferschutz. Empathie galt oft dem beschuldigten Mitbruder, nicht denjenigen, die davon sprachen, an Leib und Seele verletzt worden zu sein. Verantwortliche im Erzbistum wollten es häufig nicht allzu genau wissen, schauten lieber schnell weg, statt schonungslos hin. So etablierte sich fallweise ein Muster des Wegschauens und Totschweigens. Von chaotischen Zuständen ist die Rede, fachlicher Überforderung von Verantwortungsträgern, von lückenhaften Aktenbeständen. All das legt die Untersuchung schonungslos offen. Das große Manko des Gutachtens bleibt jedoch seine rein juristische Perspektive. So kann eine umfassende Aufarbeitung nicht funktionieren. Denn Betroffene sexualisierter Gewalt sollten im Rahmen der Aufarbeitung immer gehört werden, so sie es denn ausdrücklich wünschen. Sie hätten viel beitragen können, ebenso wie Kinderschutzexperten, Psychologen und Soziologen, aber das wollte der Auftraggeber, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki, nicht. Die von ihm eingesetzten Juristen erkennen keine Pflichtverletzung des zuletzt massiv in die Kritik geratenen Erzbischofs. Die Debatten um das Kölner Aufarbeitungsdrama werden damit nicht verstummen. Auch wenn Wölki unmittelbar im Anschluss an die Pressekonferenz den langjährigen Generalvikar und heutigen Weihbischof Dominikus Schwaderlapp vorübergehend von seinen Aufgaben entbunden und dieser dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Insgesamt 11 Pflichtverletzungen in 9 Aktenvorgängen werfen die Juristen dem früheren Kölner Personalchef und Generalvikar Stefan Heese vor. Das ist eine schwere Hypothek für den Hamburger Erzbischof. Er hat deshalb dem Papst ebenfalls seinen Amtsverzicht angeboten. Bereits vor Wochen hatte er die Bischofskongregation in Rom gebeten, seinen Fall zu prüfen. Ein Rücktritt allein löst nicht immer alle Probleme, keine Frage. Aber die konsequente Übernahme von Verantwortung schafft manchmal Platz für neue Perspektiven und Dynamiken. Das hat Stefan Heese erkannt. In jedem Bistum der Welt kann eine Situation eintreten, in der viele Gläubige dem Bischof nicht mehr folgen wollen. Gräben aufbrechen, die Vertrauensbasis schwindet. Dann muss sich ein Bischof fragen, ob er sein Hirtenamt noch ausüben kann. Mögen die Gutachter auch Kardinal Wölki entlastet haben. Das Kölner Kommunikationsdesaster hat Misstrauen geschürt und Wut hervorgerufen, wo eigentlich hätte Vertrauen wachsen sollen. Die juristische Beschäftigung von Würdenträgern mit sich selbst hat den Blick verstellt auf diejenigen, die man bewusst anschauen wollte, die Betroffenen sexualisierter Gewalt und die Gläubigen, die unter den klerikalen Strukturen ihrer Kirche leiden und sich dafür schämen, dass der Schutz des Kirchenimages und der Schutz von Tätern häufig wichtiger war als der Schutz von Kindern und Jugendlichen. Das Kölner Gutachten lässt viele Menschen deprimiert und fassungslos zurück. Wie will die katholische Kirche in Deutschland nach diesem Aufarbeitungs- und Kommunikationsdesaster wieder Tritt fassen? Nicht nur, aber eben doch auch durch Rücktritte von ranghohen Würdenträgern.
Im Erzbistum Köln ist ein Gutachten zum sexuellen Missbrauch veröffentlicht worden. Die Konsequenzen daraus beleuchtete Florian Breitmeier. Wurden Sie schon einmal als Schlafschaf bezeichnet? So nennen Verschwörungsgläubige diejenigen Menschen, die ihrer Meinung nach nicht verstanden haben, was wirklich in der Welt vor sich geht. Mit Anhängern von Verschwörungsmythen umzugehen, das kann ganz schön herausfordernd sein. Eine neue Broschüre der beiden evangelischen Kirchen in Hessen gibt Gesprächstipps und sammelt Ermutigungen, um im Gespräch zu bleiben.
Bill Gates und Reptiloide, QAnon und immer wieder die Juden. Verschwörungsfantasien sind seit Corona im Alltag vieler Menschen präsent geworden.
Was die Rückmeldungen mir sagen, ist, dass es fast alle Menschen jetzt erreicht hat, sei es irgendwie im Messenger oder woanders, dass irgendein Verwandter, irgendeine Freundin was teilt auf den sozialen Medien und das einfach viel näher gerückt ist.
Sagt Matthias Blöser vom Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Er hat zusammen mit Kollegen eine Broschüre herausgegeben. Die enthält Hintergründe und Tipps zum Umgang mit Verschwörungsideologien. Blöser spricht bewusst nicht von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsideologien.
Um den ideologischen Charakter tatsächlich des Ganzen zu betonen. Das heißt, um klarzumachen, uns geht es jetzt nicht darum, Menschen zu kritisieren, die jetzt bestimmte Dinge theorisieren und kritisch auf bestimmte Aspekte der Gesellschaft schauen, sondern uns ging es insbesondere um Menschen, die verführt werden von solchen Verschwörungsideologien.
Denn im Extremfall ist Verschwörungsglaube tödlich. Die Attentäter von Hanau, Halle und Kassel haben sich alle auf Verschwörungsideologien bezogen. Deshalb möglichst früh das Gespräch suchen, wenn jemand zeigt, dass er Verschwörungsideologien nahesteht.
Jetzt nicht den Menschen zu unterstellen, die jetzt so ein bestimmtes Verschwörungsmoment nacherzählen, dass sie selber auch irgendwie Anschläge begehen würden. Darum geht es ja gerade nicht. Aber dass man schon die Gefahren markiert, die da potenziell mit drinsteckt. Und gerade wenn das Menschen aus dem persönlichen Umfeld sind, die man gern hat, fällt das manchmal vielleicht besonders schwer, dann so strittige Themen anzusprechen. Und da ist eine Grundhaltung einfach natürlich erstmal respektvoll ranzugehen, auf Augenhöhe mit dem Gegenüber zu sein und auch Sorgen ernst zu nehmen.
Blöser rät auch, danach zu fragen, welche Bedürfnisse die Verschwörungsideologie beim Gegenüber erfüllt.
Diese Verschwörungserzählungen verschwinden ja nicht, weil sie Menschen etwas geben. Struktur, Möglichkeit der Selbstaufwertung.
In einen Dialog zu treten, das sei auch eine christliche Motivation, heißt es im Vorwort der Broschüre. Aber auch Grenzen zu ziehen, kann ein wichtiges Zeichen sein.
Wenn man sagt, okay, das ist jetzt so menschenverachtend verdichtet, was da kommt, dann kann es auch ein klares Zeichen sein, zu sagen, nee, das kann ich nicht mitgehen. Es ist so die Balance zwischen Dialog und auch Grenzen ziehen und da immer Person und Aussage trennen. Die Person, die das sagt, nicht darauf zu reduzieren.
Das Gespräch suchen, aber auch Grenzen setzen. Eine neue Broschüre der beiden evangelischen Kirchen in Hessen gibt Tipps für den Umgang mit Anhängern von Verschwörungsmythen, Anna Berting berichtete. Seit Wochen halten in Myanmar die Proteste an gegen den Putsch der Militärs. Täglich gehen in den großen Städten die Menschen auf die Straße, um ihre Demokratie zu verteidigen. Sie lassen sich auch von zunehmender Gewalt von Polizei und Militär nicht abschrecken. Mit dabei auch Vertreter der Religionen. Der buddhistische Mönchsrat von Myanmar hat sich ganz offiziell auf die Seite des zivilen Ungehorsams gestellt.
Seit der Widerstand gegen den Militärputsch begonnen hat, seit Anfang Februar, gehen auch buddhistische Mönche in Myanmar auf die Straße. Als Menschen und als religiöse Führer müssen sie allen helfen, die leiden und die Hilfe brauchen, sagt einer von ihnen. Denn wir sind alle eins.
Darum marschieren wir täglich auf den Straßen. Wir beten und singen. Wir drücken unsere Ablehnung des Militärs aus. Und wir beten für die, die leiden. Wir zeigen, dass wir keine Diktatur wollen, sondern Demokratie.
So der Mönch U Mandala Lingaria aus Mandalay im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk. In dieser Woche hat der buddhistische Mönchsrat Myanmars, das Sangha Mahanayaka, die Militärjunta aufgefordert, das Blutvergießen zu beenden. Die hochrangigen buddhistischen Führer haben eine bewaffnete Minderheit der Folter und des Mordens beschuldigt. Und vor allem haben sie sich der Bewegung des zivilen Ungehorsams angeschlossen. Ein bedeutender Schritt, den Mönche wie U Mandala Lingaria begrüßen.
Das Sangha ist eine alte Organisation, eine religiöse Institution, die seit den alten Königreichen mit ihren Pagoden und Klöstern existiert. Sie haben Einfluss und haben in der Geschichte Myanmars immer eine wichtige Rolle gespielt.
Die sogenannte Safran-Revolution von 2007 wurde maßgeblich von buddhistischen Mönchen mitgetragen. Diesmal treten auch die anderen Religionsgruppen in Myanmar deutlich für den Frieden ein. Da sind Geschichten, wie Aktivisten in einem Hindu-Tempel Zuflucht finden. Da sind Bilder, wie die Ordensschwester Ann Rose Nutong auf Knien die Polizisten abhalten wollte, einen Protest gewaltsam aufzulösen. Und der Papst sagte daraufhin: Auch ich knie auf den Straßen von Myanmar und sage, beendet die Gewalt. Auch ich öffne meine Arme und sage, lasst den Dialog siegen. Der Erzbischof von Yangon, Kardinal Charles Bo, ruft zu einem weltweiten Gebet für Versöhnung in Myanmar auf.
But that was met with bullets, beatings, bloodshed and the grief.
Denn da sind Pistolenkugeln, Schläge, Blutvergießen und Kummer. So viele sind auf unseren Straßen verwundet oder getötet worden. Auch in unseren ethnischen Staaten, auch dort, wo es seit Jahren einen Waffenstillstand gibt, greift das Militär wieder Zivilisten an, vertreibt Tausende und lässt eine humanitäre Krise eskalieren. Und in diesen dunklen Zeiten müssen wir als Kirche Zeuge sein, ein Instrument für Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung.
Beten ist das eine. Der Mönch U Mandala Lingaria erzählt, dass in seinem Kloster Aktivisten über Nacht Schutz suchen. Andere Menschen bringen Essen und Wasser, um der Bewegung des zivilen Ungehorsams zu helfen. Für sein Land wünscht er sich
Demokratie, Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Ich möchte Freiheit für andere Religionen wie Islam, Christentum und auch für nicht-religiöse Gruppen und für alle LGBTQ. Eine friedliche Gesellschaft mit Gerechtigkeit. Ich will keinen Krieg und keine Gewalt.
Das ist eine Vision der Zukunft, die von der Gegenwart Myanmars weit entfernt ist.
Auf Knien gegen die Gewalt der Militärs, die Rolle der Religion im Widerstand in Myanmar. Lena Bodewein berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
In einer kurzen Notiz hat der Vatikan in dieser Woche allen Gedanken an eine mögliche Segnung von homosexuellen Partnerschaften eine Absage erteilt. Die Kirche habe gar nicht die Vollmacht, homosexuelle Lebensgemeinschaft zu segnen. Die römische Erklärung ist ein herber Rückschlag für all diejenigen, die auf eine Weiterentwicklung der katholischen Sexualmoral gehofft hatten. Ich habe darüber am Freitag mit Erik Tilch gesprochen. Er ist Jugendbildungsreferent der katholischen Jugendkirche Kana in Wiesbaden. Die Jugendkirche betreibt eine intensive queere Jugendarbeit. Ich habe Erik Tilch gefragt, wie solch eine Absage eigentlich ankommt bei den Menschen, die in ihrer Lebensweise nicht dem entsprechen, was der Vatikan weiterhin als Norm vorgibt, nämlich die Ehe von Mann und Frau.
Nun, zunächst einmal würde ich da auf die Menschen eingehen, die gleichgeschlechtlich liebend, aber auch trotzdem christlich verwurzelt sind und christlich gläubig sind, für die ist das erstmal ein schwerer Schlag. Das kann man ganz klar so sagen. Als Christen, ganz egal, ob nun heterosexuell, homosexuell, transsexuell, ist es, glaube ich, allen ein Bedürfnis, auch eine spirituelle Heimat zu finden im Glauben. Und zu dieser Heimat gehört eben auch die bewusste Entscheidung, die Verbindung segnen zu lassen. Das merke ich immer wieder, auch in Gesprächen mit Bekannten, auch aus der queeren Community, dass da ein großes Unverständnis herrscht, warum auf der einen Seite Kirche anerkennen will, also Kirche hier als Institution benannt, Kirche anerkennen will, die Schöpfung aller in ihrer Vielfalt anerkennen will und dann hier aber den Riegel vorschiebt und sagt, du mit deiner Vielfalt, mit deiner gottgegebenen auch Sexualität wirst hier nicht gesegnet.
Sie machen ja in der Jugendkirche Kana in Wiesbaden Angebote, explizit für queere Menschen. Sie haben kürzlich erstmals eingeladen zu einem queeren Gottesdienst. Wie wichtig sind eigentlich nach Ihrer Erfahrung solche pastoralen, auch liturgischen Angebote? Anders gefragt, wie wichtig ist es für homosexuelle Paare, dass sie auch wirklich den kirchlichen Segen bekommen?
Auf den ersten Teil der Frage, eigentlich wäre es schön, wenn wir diese Gottesdienste gar nicht mehr in dieser Form bräuchten, wenn wir Gottesdienste in aller Vielfalt feiern könnten, alltäglich. Wir merken aber immer wieder, dass durch Diskriminierungserfahrungen genau diese Akzente gesetzt werden müssen. Es braucht leider besondere Angebote, die queere Menschen gezielt ansprechen. Es zeigt aber auch ganz besonders nochmal den Wunsch und ja, die Nachhaltigkeit des Bestrebens, auch an diesem Glauben festzuhalten, vieler queerer Gläubigen, die sagen, ich will in dieser Kirche auch weiter wirken. Also ich finde das toll, dass sich auch in den letzten Tagen viele da solidarisiert haben und gesagt haben, wir wollen in dieser Kirche weiter positiv wirken. Man hätte auch gut sagen können, naja, das war jetzt genug, da kommt eh nichts Positives mehr.
Der Vatikan sagt ja, homosexuelle Menschen sollen nicht diskriminiert werden. Sie können auch als Menschen gesegnet werden, aber eben nur, wenn sie ihre Homosexualität nicht in einer Partnerschaft leben. Ist das hilfreich?
Nein, das ist, um es platt zu sagen, Quatsch. Zur Person gehört die Sexualität dazu. Das ist Teil unserer Identität, das gehört einfach dazu. Und eine Anerkennung kann nur geschehen, wenn ich alle Bestandteile der Identität akzeptiere. In dem Moment, in dem ich die Sexualität diskriminiere, und das tut ja die Entscheidung aus Rom, diskriminiere ich die ganze Person.
Alle Untersuchungen zeigen ja, dass die katholische Sexualmoral von vielen Gläubigen als irrelevant im Grunde angesehen wird. Viele Kirchenleute, darunter auch der Limburger Bischof Georg Betzing, setzen ja darauf, dass die katholische Sexuallehre weiterentwickelt werden kann. Sehen Sie, Herr Tich, nach diesem Schreiben aus Rom dafür noch irgendwelchen Spielraum?
Nun bin ich nicht der Theologe, der in Rom Mäuschen spielen darf und hört, was da vielleicht auch hinter verschlossenen Türen doch auch angedacht wird. Ich sehe aber ganz stark den synodalen Weg. Der begegnet mir tagtäglich in der Arbeit mit Jugendlichen, in der Arbeit mit KollegInnen. Und da macht sich, glaube ich, die Kirche in Deutschland auf den Weg. Und da auch Bischof Georg Betzing, der wirklich da eintritt für Reformbewegungen, der sich stark macht, auch mit Blick auf Segensfeiern. So verstehe ich zumindest seine Äußerungen immer wieder. Ich hoffe, dass Rom irgendwann auch diese Stimme der vielen hört. Deswegen ist es gerade wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir verlassen diese Kirche, sondern uns auch als Gläubige, als Gestalter verstehen. Wir sind Teil dieser Kirche. Auch wir haben Deutungshoheit in dieser Kirche. Und da ist es wichtig, den synodalen Weg auch zu unterstützen und nicht zu verlassen.
Wie haben Sie das erlebt in dieser Woche, auch in den Gesprächen? Was bedeutet das eigentlich jetzt für homosexuell lebende Menschen? Haben die das Gefühl, sie finden noch eine Heimat in der katholischen Kirche?
Ich glaube, da kommt es jetzt wirklich drauf an, konkret hier vor Ort, in Deutschland, in Hessen, im Bistum Limburg, wie die Pfarreien, wie die Gemeinden, wie die Einrichtungen damit umgehen. Lassen wir jetzt die Deutungshoheit Rom da gewähren an der Stelle, oder setzen wir auch eigene positive Akzente? Nicht im Konflikt, sondern im Sinne eines Diskurses, dass wir einfach hier weiter voranschreiten auf dem beschriebenen synodalen Weg und da auch in Rücksprache, in unserem Fall mit Bischof Georg, immer wieder fragen, was können wir tun? Den Menschen in den Blick nehmen, nicht die Kurie, sondern das, was Menschen berührt. Und ich glaube, das ist auch so unser Ansinnen als Jugendkirche und als Arbeitskreis Queere Jugendarbeit im Bistum Limburg, dass wir den Diskurs weiterführen wollen und dabei die Menschen in den Blick nehmen.
Wir wollen Rom nicht die Deutungshoheit überlassen. Das sagt Erik Tilch, Jugendbildungsreferent bei der katholischen Jugendkirche Kana in Wiesbaden, als Reaktion auf die Erklärung aus dem Vatikan, dass eine Segnung von homosexuellen Partnerschaften nicht möglich ist. Und nicht nur in Wiesbaden, sondern bundesweit hat dieses vatikanische Nein Empörung ausgelöst. Allerdings in rechtskonservativen Kreisen auch Zustimmung. Eine Weiterentwicklung der katholischen Sexuallehre rückt damit in weite Ferne. Welche Folgen das hat für den sogenannten synodalen Weg, den Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, das beleuchtet Klaus Hofmeister.
Wenn es nach den Vorstellungen Roms ginge, dann wäre der synodale Weg zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland beendet, bevor er überhaupt angefangen hat. Mit einer Reihe von Briefen hat der Vatikan nach und nach die zentralen Reformthemen des synodalen Weges abgeräumt. Der Brief zu den Homosexuellen ist nur der letzte Akt. Öffnung des Priesteramtes für Verheiratete, nicht mal in der größten pastoralen Not denkbar für den Papst. Frauen am Altar, völlig unmöglich. Sogar das Verbot einer Predigt für Theologinnen wurde nochmal eingeschärft, auch eine Forderung beim synodalen Weg. Und jetzt das Verbot der Segnung von homosexuellen Paaren. Ein von vielen erhofftes Signal, das vom synodalen Weg ausgehen sollte, ebenfalls kassiert durch Rom. 3 von 4 Themenbereichen beim synodalen Weg sehen sich nun mit massiven römischen Reformverboten konfrontiert. Hat der synodale Weg nun noch einen Sinn? Wie können Bischöfe und Laien damit umgehen? Die Signale aus dem Präsidium des synodalen Weges sind selbstbewusst und diplomatisch. Selbstverständlich werde man die römischen Argumente diskutieren und einbeziehen, betonte Bischof Betzing. Von ihm ist ja bekannt, dass er eine Segnung homosexueller Paare will. Und mehr als das, er strebt eine substanzielle Weiterentwicklung der katholischen Sexuallehre an, die auch Änderungen im katholischen Katechismus einschließen würde. Denn in dem alten naturrechtlichen Denken der Kirche kommt Homosexualität bekanntlich nur als eine widernatürliche Sexualform vor, die nicht ausgeübt werden darf. Angesichts der heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und mit Blick auf die, die als schwule oder lesbische Menschen leben und lieben wollen, so wie sie sind, ist das eine menschenverachtende Sicht der Dinge. Entsprechend massiv ist der Protest. Er zeigt, dass Rom in vielen Teilen seiner Priesterschaft hinauf bis auf die Ebene der Generalvikare und teils auch Bischöfe nicht mehr mit Gefolgschaft rechnen kann. Der Dompropst von Worms, wo Luther vor 500 Jahren Papst und Kaiser widerstand, beendet seinen 1000-fach geteilten Videoprotest gegen Roms Segnungsverbot mit dem Satz: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Für viele betrifft der Umgang mit Homosexuellen den Kern des Christlichen. Denn, Zitat, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, so steht's in der Bibel. Dass Gott von seinem römischen Personal verboten wird, seinen Segen Menschen zukommen zu lassen, die diese Liebe in Treue und Verlässlichkeit leben möchten, das ist fast eine Gotteslästerung. Für den synodalen Weg aber verheißt die römische Verbotspolitik nichts Gutes. Das Gesprächsklima dürfte frostig werden. Statt Argumente auszutauschen, wird das Schema »Bist du für oder gegen Rom?« die Dialoge vergiften. Die konservativen Bischöfe wie Bischof Voderholzer aus Regensburg oder Kardinal Wölki werden ihr Narrativ weitertreiben, wonach die Reformer im Grunde eine deutsche Nationalkirche anstreben und sich von Rom loskoppeln möchten. Reformorientierte Bischöfe wie Georg Betzing von Limburg dürften innerlich zerrissen werden zwischen der Loyalität zu Rom und der Loyalität zu den Menschen, die ihren Glauben leben möchten, ohne sich ins geistige Mittelalter begeben zu müssen. Es gibt aus meiner Sicht nur einen Ausweg für den synodalen Weg. So gut es geht und so sauber es geht, all jene theologischen Argumente zusammenzutragen, die für Reformen sprechen. Für die Segnung homosexueller Menschen, für Öffnungen beim Zölibat, für den Zugang von Frauen in Führungspositionen bis hin zur Weihe zur Priesterin. Und dann auf die Kraft der Argumente vertrauen, die langfristig immer stärker waren als Betonköpfe und Mauerbauer.
Ein römisches Nein und die Zukunft des synodalen Weges. Das war ein Kommentar von Klaus Hofmeister. Nach wie vor dürfen evangelische und katholische Christinnen und Christen nicht gemeinsam Abendmahl feiern. 2019 hatte eine Erklärung des Ökumenischen Arbeitskreises von Theologen und Vertretern aus beiden Kirchen noch Hoffnung gemacht, dass zum bevorstehenden Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt eine gegenseitige Einladung zum Abendmahl möglich sein werde. Auch hier hat der Vatikan Einspruch erhoben. Die Verantwortlichen des Ökumenischen Kirchentages wollen trotzdem mehr ökumenisches Miteinander wagen.
Wir werden einen evangelischen, einen katholischen, einen freikirchlichen und einen orthodoxen Vesper streamen und man hat also auch die Möglichkeit, digital zu verfolgen, was in Frankfurt passiert,
sagt der Pressesprecher des Ökumenischen Kirchentags, Mario Zeissig. Menschen in ganz Deutschland sollen auch bei sich zu Hause die Möglichkeit wahrnehmen, den Gottesdienst einer anderen, ihnen fremden Konfession zu besuchen. Ob sie in diesem Gottesdienst auch an der Mahlfeier teilnehmen, bleibe dabei letzten Endes eine persönliche Gewissensentscheidung.
Christus Jesus lädt ein, die Menschen folgen dem Gewissen, die Türen sind offen, niemand wird abgewiesen an der Kommunionbank, das gilt auch grundsätzlich.
Ermutigt die katholische Theologieprofessorin Dorothea Sattler. Ihr evangelischer Kollege Christoph Markschies betont:
Samstag wollen wir einüben und lernen ökumenische Sensibilität. Dann hat das für eine Gesellschaft eine außerordentlich hohe Bedeutung, denn Aufmerksamkeit und Sensibilität für andere Gruppen zu lernen, ist, glaube ich, für das Funktionieren der Gesellschaft von zentraler Bedeutung.
In einer Arbeitshilfe stellt der Kirchentag Anregungen und liturgisches Material zur Verfügung, das in diese ökumenische Sensibilität einführt. Kirchengemeinden im ganzen Land sind eingeladen, gleichzeitig mit den Frankfurtern Gottesdienst zu feiern und ihr Angebot auf der Website des ÖKT zu verlinken. Die Vorbereitungen zum Ökumenischen Kirchentag sind auch Anlass, den allgemeinen Stand des ökumenischen Prozesses zu reflektieren. Dorothea Sattler:
Insgesamt stehen wir in der Ökumene in einer Zeit, wo wir uns fragen, wie weit können wir in den Dialogen überhaupt noch kommen? Fällt uns noch ein Argument ein oder geht es nicht eher um eine Zeit der Ernte?
Christoph Markschies wirbt aber auch um Verständnis.
Manchmal gibt es historische Epochen, da geht es holter die Polter und rasend schnell. Andere Fortschritte brauchen Geduld und sind ein langes Brett. Ich finde die Tatsache, dass wir so weit gekommen sind, kann ruhig gefeiert werden. Ein Hoffnungszeichen, dass wir trotz Pandemie zusammenkommen, in realer und in digitaler Gestalt, in Frankfurt und mit Frankfurt verbunden an vielen Orten.
Beim bevorstehenden Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, der pandemiebedingt nur digital und dezentral stattfinden wird, werden die Protestanten und Katholiken noch getrennt Abendmahl feiern. Aber die Teilnehmer sind eingeladen, die jeweils andere Tradition zu entdecken und kennenzulernen. In der Freiheit des Gewissens und in ökumenischer Sensibilität. So haben es die Verantwortlichen in dieser Woche vorgestellt. Anna Berting berichtete. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.